Im Juli 1969, also jetzt genau vor 50 Jahren, da setzte das erste Mal ein Mensch seinen Fuß auf die staubbedeckte Oberfläche des Mondes. Vielleicht hat der eine oder andere das schon mal in der Schule gehabt. Wer weiß denn noch, wie dieser Mann denn hieß, der damals den Mond betreten hat als erstes? Genau, Neil Armstrong war es. Millionen von Menschen, sie lauschten an den Radioempfängern, als Neil Armstrong mit einer knisternden Funkverbindung diesen bekannten Satz sagte: Ein kleiner Schritt für einen Menschen, nachdem er eben die Raumkapsel verlassen hatte und auf den Stufen war und einen Schritt noch davor war, den Fuß auf den Mond zu setzen, sagte er eben diesen Satz: Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Sprung für die Menschheit. Das war eine Sensation, als ein Mensch das erste Mal diesen Himmelskörper betrat. Aber ein ungleich bedeutungsvollerer Schritt war es, dass Jesus Christus, der Sohn des allmächtigen Gottes, seinen Fuß auf die Erde setzte. Und doch nahm kaum jemand Notiz davon. Welchen Sprung das für die Menschheit bedeutet, also welchen Sprung das für dich ganz persönlich und für mich auch heute noch bedeutet, das wollen wir heute Morgen wieder etwas mehr versuchen zu verstehen. Wir sind ja in der Predigtreihe im Galaterbrief. Zwischendurch hatten wir einen Gemeindetag und Taufe. Aber wir machen jetzt auch Fortsetzung Galater. Und heute betrachten wir uns 7 Verse aus dem Galater Kapitel 4, die Verse 1 bis 7. Galater 4, Verse 1 bis 7. Wer seine Bibel mit hat, kann da mitlesen. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter das Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft: Aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Wow, wenn man das verinnerlicht, was hier jetzt eigentlich gelesen wurde, dann müsste uns das eigentlich von unseren Bänken und von unseren Stühlen reißen, so wie bei einem Siegtor in einem WM-Finale. Dann hält es keinen mehr auf dem Platz, zumindest nicht die für diese Mannschaft waren. Ja. Paulus hatte ja auf seiner Missionsreise in die Gemeinden in den heidnischen Provinzen Galatien gegründet. Er hatte ihnen die Botschaft von Jesus Christus gebracht. Und sie sind dann auch zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Vorher, da hatten sie auch etwas geglaubt. Sie hatten verschiedene Götzen geglaubt, an selbstgemachte Götter, an Statuen, an die Sonne, Mond, die Sterne und Verschiedenes. Und haben alles Mögliche geglaubt, an alles Mögliche geglaubt und angebetet. Und jetzt kam die Botschaft der Wahrheit, die Botschaft von dem wahrhaftigen Gott, die Botschaft von Jesus Christus, von seinem Sühnetod, von der Auferstehung, von einem neuen Leben, von einem ewigen Leben. Und das konnten ihnen ihre Götter, ihre Religionen nicht anbieten. Und so hatte Gottes Geist es damals auch gewirkt, dass durch die Predigten, durch das Wirken von Paulus dort Gemeinden entstanden sind. Aber nun war das Problem, dass in diese Gemeinden jetzt plötzlich Lehren hineinkamen, die gar nichts mehr mit Jesus zu tun hatten. Und die waren auch sogar noch fromm. Es heißt, da kamen Juden hinein, die kannten sich im Alten Testament gut aus und die ihnen jetzt weismachen wollten, dass Jesus alleine nicht genügt. Sie müssten auch die Gesetze des Alten Testamentes einhalten. Sie müssten sich beschneiden lassen, sie müssten die Kultgesetze einhalten und vieles mehr. Und da sie selbst ja noch gar nicht so gefestigt waren in ihrem Glauben, da waren sie jetzt total verunsichert. Und sie waren jetzt im Zwiespalt. Was ist denn jetzt die Wahrheit? Was müssen wir denn tun? Das, was diese Leute uns sagen mit dem Alten Testament, sie haben ja die Schriftrollen, sie kannten sich da aus. Wo ist das Heil jetzt zu finden? Wo bekomme ich die ewige Errettung? Stimmt das, was Paulus uns gepredigt hat? Und die Verwirrung, sie war so schlimm, dass Paulus diesen Brief schreiben musste. Auch heute ist es noch so, dass man verschiedene Lehren findet. Ob vielleicht bei irgendwelchen Konferenzen, es gibt ja sogenannte Konferenzchristen, immer wo irgendwas Besonderes los ist, da eilen sie hin, sind dort. Oder einfach, dass man im Internet sich irgendetwas anliest. Und das klingt ja auch ganz plausibel und vernünftig. Und wenn man sich nicht gut in der Bibel auskennt, wenn man nicht im persönlichen Bibellesen Zusammenhänge ergründet oder auch die Bibelstunden vernachlässigt, wo Zusammenhänge auch erklärt werden, dann klingen diese Lehren plötzlich so glaubhaft, so nachvollziehbar, dass man auch schnell einer Irrlehre verfallen kann. Und wegen dieser Irrlehre, die die Galater eben jetzt verwirrte, schrieb Paulus diesen Brief. Einige Kapitel haben wir ja schon betrachtet und in unserem Abschnitt heute macht Paulus ihnen erst einmal deutlich, dass sie von Natur aus erstmal total versklavt waren. Und dann, um diesen Gedanken deutlich zu machen, kommt er jetzt mit einem Rechtsbegriff aus der römischen Zeit damals, der ihnen klar macht, dass sie wirklich versklavt waren, aber dass sie frei geworden sind. Und das ist das gute Angebot, das Jesus gibt, dass sie statt zu Sklaven zu Kindern Gottes geworden sind und durch Jesus Christus und damit auch zur Familie Gottes gehören und so als Söhne Gottes bezeichnet werden und als Söhne Gottes auch rechtmäßig seine Erben sind. Und das sind auch die drei Eckpunkte des Textes. Erstens, wir waren versklavt, die Verse 1 bis 3. Dann zweitens, Gott schenkt die Erlösung in Jesus Christus, die Verse 4 und 5, die erste Hälfte. Und als drittens, wir sind frei und wir werden zu Kindern und Erben Gottes, die Verse bis 7. Zu der ersten Feststellung, wir waren versklavt. Ich lese nochmal die Verse 1 bis 3, wir haben ja etwas Zeit. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Paulus beginnt hier aus dem Rechtsleben mit einem Begriff, um ihnen aufzuzeigen, dass sie vorher Sklaven waren. Wie war es denn damals in dem Römerreich? Ein Familienvater, der Vermögen hatte und der verstorben war, der hatte vorher ein Testament gemacht und er hatte dafür gesorgt, dass ein minderjähriges Kind einen Vormund bekam, der sich um dieses Kind kümmerte und auch einen Verwalter, einen Treuhänder, der eben die ganzen Liegenschaften, das ganze Vermögen verwaltete. Der Vormund, er war auch dazu da, dass das Kind entsprechend ausgebildet wird. Oftmals war es ein Sklave, der diese Aufgabe übernommen hatte. Und wenn das Kind noch klein war, dann brachte er das Kind zur Schule, er überprüfte dann die Hausaufgaben, er brachte ihm bei, wie man sich benehmen muss, brachte ihm Manieren bei und einiges mehr. Und das heißt, so ein Kind, das musste erst einmal erzogen werden und es muss gesellschaftsfähig gemacht werden, damit es selbst einmal in der Lage ist, auch diese Liegenschaften und das ganze Vermögen selbst irgendwann einmal gut und richtig zu verwalten und das Geld und das Hab und Gut nicht zu verprassen. Und in der Zeit war es eben noch unmündig. Und wie war man als Jugendlicher, als Teenie, da war man noch unmündig, da lässt man sich hin und her treiben und von seinen Kräften, von seinen Trieben bestimmt und da ist noch nicht viel mit Eigenverantwortung übernehmen. Und so hatte dieses Kind eine Hilfe gehabt. Und darauf spielt Paulus an und er überträgt es dann auf uns. Und er sagt in Vers 3, so waren auch wir. Als wir Unmündige waren und unter die Elemente, ich weiß nicht, was bei euch als Übersetzung steht, mit manchen steht dann Mächte oder Prinzipien der Welt versklavt waren. Und plötzlich, da wendet Paulus dieses Rechtssystem auf uns selbst an und sagt, wir waren Versklavte in dieser Welt Und das waren wir auch tatsächlich. Gerade kürzlich, vor einigen Wochen, da hatten wir ja hier die Taufe und wir hatten vorher die Zeugnisse von 13 Geschwistern gehört, in denen die Geschwister, die sich haben taufen lassen, erzählt haben, in welchen Verstrickungen sie gefangen gehalten wurden. Und jeder weiß von sich selbst, wo er versklavt wurde, wo er von irgendetwas gehalten wird, wo er gebunden ist in manchen Dingen und gefangen gehalten wird. Das muss nicht immer nur Alkohol oder Nikotin und Drogensucht sein. Damit haben wir vielleicht nicht mehr oder weniger zu kämpfen. Aber vielleicht ist es die Selbstsucht. Alles muss so laufen, wie ich es will, nach meinem. Oder es ist die Eifersucht. Warum geht es den anderen immer so gut? Die können sich viel mehr leisten als ich. Oder auch vielleicht die Kaufsucht. Was der andere hat, das muss ich unbedingt auch haben und es dauert nicht lange und man kauft es auch nach. Oder auch die Spielsucht, die Internetsucht mit Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube. Auch wenn manches Gutes da drin ist, wie viele Stunden kann man doch mit unnützen Dingen vergeuden und sich dort die Zeit um die Ohren schlagen, anstelle vielleicht die Zeit sinnvoll zu nutzen. Da bleibt für die stille Zeit gar keine Zeit mehr, für die Bibelstunden keine Zeit mehr. Für einen Dienst bleibt auch nicht mehr die Zeit. Das, was unsere Energie und Zeit bindet, ist so vielfältig, das ist unglaublich. Und leider ist es so, dass die Versklavung immer wieder hineinbrechen will in unser Leben. Ja, selbst in das Gemeindeleben hinein. Und das ist ebenso in der Kirchengeschichte immer wieder der Fall gewesen, dass die Menschen immer wieder das Gefühl hatten, sie müssten irgendetwas tun für ihr Heil. Oder etwas anderes muss uns doch irgendwie Leben schaffen. Und hier bei den Galatern, da sorgten die Judaisten dafür, also die Juden, die die Gesetzeseinhaltung forderten, dass Christus allein für das Heil nicht genügte. Und Warren Wiersbe, ein Bibelausleger, den ich zwischendurch auch zitieren werde, er schreibt, eine der Tragödien der Gesetzlichkeit ist, dass sie äußerlich wie geistliche Reife erscheint, aber tatsächlich den Gläubigen zurück in eine zweite Kindheit des christlichen Glaubens führt. Die Christen in Galatien wollten zwar im Glauben wachsen, aber sie packten es falsch an. Und heute findet man dieses Denken auch unter manchen Gläubigen, die sich an diverse gesetzliche Forderungen halten und hoffen, dadurch bessere Christen zu werden. Ihre Motive mögen richtig sein, aber ihre Methoden sind falsch. Das alte Wesen der Galater Christen fühlte sich vom Gesetz angezogen, weil das Gesetz sie dazu befähigte, auch Dinge wieder zu tun. Ich kann etwas tun und dann kann ich etwas Messbares, ein Ergebnis haben, dass ich etwas geschafft habe. Als sie sich dann ihre Errungenschaften anschauten und sie sich vergegenwärtigten, da fühlten sie einen gewissen Erfolg und waren womöglich stolz auf das, was sie geleistet hatten. Sie dachten, sie würden nach vorne gehen, obwohl sie eigentlich wieder zurückgingen. Und solche Menschen ähneln in gewisser Weise dem Passagier eines Flugzeuges, schreibt er auch, der die Ankündigung des Piloten hört, unser Navigationssystem hat die Orientierung verloren. Wir sind seit einer Stunde ziellos herumgeflogen. Das sind die schlechten Neuigkeiten. Aber die gute Nachricht lautet, dass wir sehr gut in der Zeit liegen. Und Paulus versucht nun, die Galater davon zu überzeugen, dass sie die Gesetzlichkeit nicht brauchten, um ein christliches Leben zu führen, sondern dass alles, was sie brauchen, das finden sie in Jesus Christus. Nun, wozu war das Gesetz denn überhaupt gut? Gott hatte es doch schließlich selbst gegeben. Das Gesetz, es war unser Erzieher, unser Zuchtmeister. Das hatten wir betrachtet, als wir Galater 3 angesehen hatten. Galater 3, die Verse 23 bis 25, lese ich uns nochmal vor. Dort lautet es ja, doch bevor die Zeit des Glaubens begann, wurden wir alle zusammen unter die Aufsicht des Gesetzes in Gewahrsam gehalten. Unsere Gefangenschaft sollte erst ein Ende haben, wenn Gott uns den Weg des Glaubens eröffnen würde. Das Gesetz war also unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte, bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter der Kontrolle jenes Aufsehers. Das Gesetz disziplinierte das Volk und es bereitete es auf die Ankunft Jesu vor. Paulus sagt, dass die Juden wie kleine Kinder geknechtet waren und unter die Elemente der Welt gestellt waren. Das Wort Elemente bedeutet so viel wie Grundprinzipien oder eine Reihe oder eine Abfolge. Wie zum Beispiel das ABC ist ja auch eine Reihe, eine Abfolge. Und ungefähr 1500 Jahre lang war Israel sozusagen im Kindergarten und in der Vorschule gewesen und hatte sein geistliches ABC gelernt, um für die Ankunft Jesu Christi vorbereitet zu sein. Und dann sollten sie die volle Offenbarung erhalten, denn Jesus Christus ist das Alpha und das Omega, wie es auf Offenbarung 22 heißt. Also er umschließt das gesamte Alphabet vom Anfang bis zum Ende. Er ist das letzte Wort. Die Gesetzlichkeit ist also kein Schritt zur Reife, sondern ein Schritt zurück in die Kindheit. Das Gesetz war nicht Gottes letzte Offenbarung, es war die Vorbereitung auf die letzte Offenbarung in Christus. Und ich zitiere Wirsby wieder, es ist wichtig für einen Menschen, sein ABC zu kennen, weil es die Grundlage zum Verständnis aller Sprache ist. Aber derjenige, der in einer Bücherei sitzt und das ABC rezitiert, anstatt die großartige Literatur zu lesen, die ihn umgibt, zeigt, dass er unreif und unwissend ist, nicht reif und weise. Unter dem Gesetz waren die Juden Kinder der Gefangenschaft, keine Söhne, die ihre Freiheit genossen. Das ist die Feststellung, wir waren versklavt. Gibt es denn einen Weg aus dieser Versklavung, aus diesem gefangenen Zustand? Und da kommen wir zu dem zweiten Eckpunkt, Gott schenkt die Erlösung in Jesus Christus. Und dazu lesen wir weiter die Verse 4 und 5a. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren. Hier steht, die Zeit kam zur Fülle. Das ist keine einfache Zeitangabe. Hier ist die Zeit inhaltlich bestimmt als eine ganz besondere Zeit, als eine erfüllte Zeit, eine voll gefüllte Zeit. Paulus meint damit, dass die Zeit des Gesetzes und der Versklavung unter die Elemente mit der Geburt des Messias nun zum einen Ende gekommen ist. Somit ist seit dem ersten Kommen Christi bis zu seinem zweiten Kommen sozusagen Endzeit. Wir verbinden ja mit dem Begriff Endzeit oft negative Gedanken, schreckliche Vorstellungen. Doch die Endzeit ist eigentlich gefüllte Zeit, eine erfüllte Zeit. Es ist die Zeit, die erfüllt ist mit Gnade, mit der heimsuchenden Liebe Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Der Ausdruck, die Fülle der Zeit, bezieht sich auf diese Zeit, in der die Welt von Gott für die Geburt des Erlösers bereit war. Der Ausdruck, die Fülle der Zeit, wie gesagt, beschreibt etwas, dass einige Dinge sich so weiterentwickelt haben, dass es einen bestimmten erfüllten Zustand erreicht hat. Und Historiker sagen, dass die römische Welt zu dieser Zeit, zu der Jesus geboren wurde, große Erwartungen hatte auf einen Befreier. Sie warteten auf einen Befreier. Die alten Religionen, sie starben aus. Die alten Philosophien waren ausgehöhlt, sie besaßen keine Kraft, das Leben der Menschen im Ansatz überhaupt zu verändern. Seltsame, neue und geheimnisvolle Religionen drangen in das Reich. Religiöser Bankrott und geistlicher Hunger waren überall verbreitet. Und Gott bereitete die Welt auf die Ankunft seines Sohnes vor. Auch vom geschichtlichen Standpunkt aus half das Römische Reich bei der Vorbereitung auf die Geburt des Erlösers. Straßen wurden von Stadt zu Stadt gebaut und alle Städte waren letztendlich mit Rom verbunden. Vielleicht von daher dieser Spruch, alle Wege führen nach Rom. Die römischen Soldaten und Gesetze, sie schützten die Rechte der Bürger und wachten über den Frieden. Dank der griechischen und auch der römischen Eroberung waren die lateinische und auch die griechische Sprache überall im Reich auch bekannt. Als die religiösen und die kulturellen und die politischen Umstände genau der Situation entsprachen, die Gott in seinem perfekten Zeitplan vorgesehen hatte, da sandte er seinen Sohn. Da kam Jesus Christus in diese Welt. Genau so sind auch die Entwicklungen seit der Himmelfahrt Jesu bis heute. Eine Vorbereitung auf die Wiederkunft Christi. Schauen wir uns um. Seien es die Wetterveränderungen durch die Erderwärmung oder die vielfältigen Konflikte unter den Volksgruppen, und die damit verbundenen riesigen Flüchtlingsströme, die großen Christenverfolgungen in unserer Zeit größer als jemals zuvor oder auch die rasante technische Entwicklung, die der Antichrist sich zunutze machen wird, um die totale Kontrolle über jeden Menschen zu haben und so weiter. All das sind Dinge, die Jesus in seiner Endzeitrede in Matthäus 24 und 25 und die auch in der Offenbarung uns vorher gesagt worden sind. Nachdem Paulus gesagt hat, wer kam, also der Sohn Gottes, wann er kam, als die Zeit erfüllt war und wie er kam, als ein Mensch, ganz einfach als ein Mensch durch die Geburt von einer Frau, erklärt er nun auch, warum er kam. Nämlich, um die loszukaufen, die unter dem Gesetz waren. Loskaufen bedeutet freilassen, indem man einen Preis bezahlt. Das war also das Ziel, die Menschen zu befreien von ihrer Versklavung und den Weg freizumachen zu Gott. Und diese Botschaft seit dem ersten Kommen Jesu gilt auch heute noch genauso. Und wenn wir diese Botschaft nicht predigen, so kann es auch nicht zu einer Veränderung kommen. Das ist eine super Botschaft, der ein Gefangener seiner Süchte ist, der ein Gefangener seiner Begierden ist, der verblendet ist durch die Philosophien und Ideologien und Weltanschauungen und so weiter und keinen Sinn in seinem Leben vielleicht sieht oder auch, was kommt überhaupt nach diesem Leben? Gibt es etwas danach? Jesus ist gekommen, um mich und um dich frei zu machen. Welche Auswirkungen hat denn nun diese Freiheit? Die von Vertrauen und Freiheit geprägte Beziehung zwischen uns Menschen und Gott widerspricht einer Gesetzlichkeit nach dem Motto, du musst das tun oder das darfst du auf keinen Fall tun und damit auch der Vorstellung von Freiheit, wie sie in der Bibel, vor allem aber in dem Neuen Testament dargestellt wird. Christliche Freiheit ist etwas, das Gott einem Menschen zuspricht. Sie muss also nicht mühsam erst erkämpft werden. Gott spricht sie uns zu. Letztlich kann durch diese Erfahrung das ganze Leben auf den Kopf gestellt werden. Denn befreit zu sein bedeutet eben auch, befreit zu leben, aufzuatmen, befreit zu handeln. Wenn ich weiß, dass zum Beispiel Geld, Besitz, Mode, Trends und so weiter, dass das nicht alles ist, wenn mir klar ist, dass ein ewiges Leben auf mich wartet, dann muss ich nicht auf Biegen und Brechen das Maximum aus diesem Leben herausholen. Gnadenloses Konkurrenzkämpfen und diese Ellbogenmentalität, das brauche ich dann nicht mehr. Da können wir diesen ganzen Dingen ganz anders begegnen, als wie sie heute in der Gesellschaft vielleicht vielfach zu sehen sind. Ich kann meine Prioritäten ganz anders setzen und bin dadurch zum Beispiel frei, um zu geben, frei, um für einen anderen da zu sein, letztlich auch frei vom zerstörerischen Egoismus. Christliche Freiheit steht auch für Lebensfreude. Welches Bild von christlicher Freiheit zeichnen wir, wenn wir mit versteinertem Blick, mit immer saurer Miene durchs Leben gehen? Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Sie müssten mir bessere Lieder singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. So hatte der Philosoph Friedrich Nietzsche über die Christen einmal geurteilt. Gott, er ist ganz verschwenderisch mit seiner Liebe. Er ist verschwenderisch in seiner Gnade und in seiner Freude. In Zephania 3, Vers 17 sagt er, er jubelt, wenn er an uns denkt. Gott jubelt, wenn er an uns denkt. Oder in Psalm 104, 31, er freut sich an seiner Schöpfung. An dir, an mir, an der Schöpfung, was er gemacht hat, freut Gott sich. Wenn Christen von diesem Gott geprägt sind, können sie nicht anders, als das von Gott gegebene Leben und seine Schöpfung zu genießen und ihre Freiheit in Freude und Dankbarkeit auch zu erleben und das auch zum Ausdruck zu bringen, im Miteinander, auch in der Ausstrahlung. Man darf die christliche Freiheit aber auch nicht falsch verstehen und so von der anderen Seite des Pferdes fallen, nach dem Motto, was kann ich mir noch alles erlauben? Wie kann ich so viel wie möglich noch in dieser Welt mitnehmen und was kann ich bloß alles noch mitmachen, um gerade so noch als Christ an der Verdammnis vorbeizuschrammen? Mit der christlichen Freiheit geht auch eine große Verantwortung einher. Wie es in Galater 5, Vers 13 heißt, ihr aber seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Eine merkwürdige Freiheit, denkst du vielleicht. Der Theologe Hans-Joachim Eckstein hatte so formuliert: Wenn ich nicht mehr unter dem Gesetz bin, sondern unter der Gnade, dann kann ich endlich tun und lassen, was Christus will. Als wir uns bekehrt haben, als wir uns in der Taufe angezeigt haben, dann zeigen wir doch an, wir sind doch gestorben. Gestorben meinem Egoismus, gestorben dieser Welt, gestorben meinem Ich, um aufzustehen zu einem neuen Leben für Christus. Da kann ich tun und lassen, was Christus will. Und wer frei im christlichen Sinne ist, hat demnach noch lange nicht das Recht, sich wie eine Axt im Walde zu benehmen. Auch ist Freiheit nicht etwas, das einzelne Menschen für sich haben, sondern das sich in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu den Mitmenschen und letztlich auch zu sich selbst entfaltet. Wer ausschließlich auf sich selbst bezogen lebt, kann diese Freiheit gar nicht erleben. Freiheit darf also nicht als ein Mittel zur Selbstbestimmung des Einzelnen verstanden werden, sondern als eine Verantwortung für ein gemeinsam gestaltetes Leben wahrgenommen werden. Verantwortung bzw. verantwortliches Handeln ist somit ein unverzichtbarer Bestandteil von Freiheit im christlichen Sinne. Also wir halten fest, wir waren total versklavt und Gott sandte seinen Sohn Jesus Christus, um uns aus dieser Sklaverei loszukaufen. Stell dir vor, du bist ein Sklave. Schwere Vorstellung, ja, aber du bist wirklich ein Leibeigener. Vielleicht hast du es schon mal in irgendwelchen Verfilmungen gesehen oder in Büchern gelesen, wie solche Sklaven gelebt haben, wie mit ihnen umgegangen wurde. Keine Rechte, keine Freiheit. Mit dir kann dein Herr machen, was er möchte. Und er nutzt es auch voll aus. Und dann kommt einer zu deinem Herrn und er sagt: Was ist dir dieser Sklave wert? Egal, welchen Preis du nennst, ich werde ihn bezahlen. Und dein Herr, er nennt einen horrenden Preis und der Käufer, er bezahlt ohne mit der Schulter zu zucken. Und dann geht ihr raus und er, der dich losgekauft hat, er sagt dann zu dir: So, du bist jetzt frei. Du bist nicht mehr Sklave von deinem Herrn. Du bist jetzt frei. Du kannst gehen, wohin du willst. Du kannst Entscheidungen treffen, wie du willst. Du bist dein eigener Herr. Das wäre doch schon eine gewaltige Veränderung für ihn. Das ist toll, endlich frei zu sein, selbstständig entscheiden zu dürfen, nicht herumkommandiert werden, nicht misshandelt zu werden, nicht mehr schikaniert zu werden und so weiter. Und Gott in seiner Güte, er legt hier an dieser Stelle noch etwas Unfassbares drauf. Und das müssen wir uns wirklich vergegenwärtigen, wenn wir uns die nächsten Verse lesen, Kapitel 4, Vers 5b, also die zweite Hälfte von Vers 5 bis 7. 5b, also ich lese nochmal A, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft: Aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Es ist unbegreiflich. Es ist einfach zu schön, um wahr zu sein, würde man sagen. Wir sind frei und werden zu Kindern und Erben Gottes. Du bist also nicht nur ein freier Mensch, der jetzt auf der Straße steht. Ich bin jetzt frei, aber ich bin mittellos, heimatlos. Ich habe kein Zuhause, gar nichts. Ich muss mich jetzt erstmal selbst orientieren und sehen, wo ich eine Bleibe finde, wo ich Arbeit finde und so weiter. Nein, du bist jetzt nicht nur frei, sondern du bist auf ein Schlag bist du unfassbar reich. Erbe Gottes zu sein ist unendlich viel mehr als ein Erbe eines Multimilliardärs zu sein. Der Schöpfer der Erde mit all den Tieren, mit all den Pflanzen, mit all den Meeren und Flüssen und was darin ist, mit den Bergen, mit der Sonne, mit all den Galaxien, dieser Schöpfergott ist jetzt dein Vater. Was für ein Tausch! Nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Nicht mehr Sklave, sondern eine Tochter des Schöpfergottes sein zu dürfen. Was sind denn die Unterschiede, Sklave und Sohn? Der Sohn, er hat dasselbe Wesen wie der Vater. Der Sklave kann nicht das Wesen eines Vaters annehmen. Wenn wir an Christus glauben, dann lebt der Heilige Geist in uns. Und das bedeutet, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Das bezeugt uns 2. Petrus 1, Vers 4. Wir werden in das Ebenbild verwandelt. Das Gesetz konnte keinem Menschen niemals Gottes inneres Wesen geben. Durch das Gesetz bekommen wir nicht das innere Wesen Gottes. Es konnte nur sein dringendes Bedürfnis nach Gottes Wesen aufzeigen. Oder zweitens, der Sohn hat einen Vater, der Sklave, er hat einen Meister. Und kein Sklave sagte zu seinem Meister Vater. Gott sandte zunächst seinen Sohn und dann auch noch den Geist seines Sohnes, lesen wir in Vers 6, also den Heiligen Geist, durch den wir aber Vater zu Gott sagen können. Aber ist ein aramäisches Wort und bedeutet Papa. Und so sprach ein Kind seinen Vater im vertrauten Familienkreise an. Wir dürfen zu Gott Papa sagen. Drittens, der Sohn, er gehorcht aus Liebe. Der Sklave, er gehorcht aus Furcht. Der Sohn, er wird belohnt dafür, wenn er gehorsam ist. Und wenn der Sklave gehorcht, dann wird er nur nicht bestraft. Viertens, der Sohn ist reich, der Sklave ist arm. Wer Gottes Sohn oder Tochter geworden ist, kann sofort aus dem Erbe schöpfen. Ist uns das bewusst? Ist es nicht oftmals so, dass wir in unserer Vorstellung das Erbe der himmlischen Güter erst nach dem Sterben erlangen werden? Ja, wenn wir in den Himmel kommen, dann werden wir all das erben. Und dann denken wir an die goldenen Straßen und so weiter. Ja? Welche Reichtümer können wir jetzt schon genießen? Jetzt hier auf der Erde, die noch so voller Mühsam und Trauer und Leid ist. Welche Reichtümer bietet Gott uns jetzt schon? In Epheser 1, Vers 7 lesen wir, da sind zum Beispiel die Reichtümer seiner Gnade oder die Reichtümer seiner Herrlichkeit, Philipper 4, 19, die Reichtümer seiner Güte, Nachsicht und Geduld, Römer 2, 4, die Reichtümer seiner Weisheit, Römer 11, 33, Reichtümer, deren wir jetzt schon teilhaftig sind. Und fünftens, der Sohn, er hat eine Zukunft, der Sklave nicht. Es gab zwar freundliche Herren, die auch für ihre alten Diener sorgten, wenn sie nicht mehr in der Lage waren zu dienen, aber es wurde von ihnen nicht verlangt. Der Vater sorgt immer für den Sohn. Wie es beschreibt, in gewissem Sinne ist unsere Adoption noch nicht beendet, weil wir auf die Wiederkunft Christi warten und auf die Erlösung unserer Körper. Manche Bibelforscher meinen, dass dieses zweite Stadium unserer Adoption mit der römischen Praxis zu vergleichen ist, bei der ein Mann jemanden von außerhalb seiner Familie als seinen Sohn adoptierte. Zuerst gab es eine private Zeremonie, bei der der Sohn erworben wurde, und dann gab es eine öffentliche Zeremonie, bei der die Adoption vor dem Beamten verkündet wurde. Als Christen, da haben wir das erste Stadium erlebt. Wir sind von Christus erkauft worden und wir werden jetzt vom Heiligen Geist bewohnt. Jetzt warten wir auf den zweiten Schritt, die öffentliche Proklamation bei der Wiederkunft Christi, wenn wir ihm gleich sein werden, nach 1. Johannes 3. Wir sind Söhne und Erben und der beste Teil unseres Erbes, er kommt erst noch. Ich fasse zusammen. Nun, in die Gemeinden Galatiens, da drangen die Irrlehrer ein, dass die Erlösung durch Christus allein nicht genügt. Man müsste auch noch die alttestamentlichen Gesetze einhalten. Übrigens, kennt ihr die Helden aus Hebräer 11? Vor kurzem mal in der Bibelstunde auch erwähnt. Da sind lauter alttestamentliche Personen aufgelistet. Aber bei keinem steht, dass er oder sie durch das Halten der Gesetze zum Helden wurde. Sondern was steht da? Aus Glauben. Etwa 30 Mal steht in diesem Kapitel das Wort Glaube. Ich weiß nicht, ob es noch ein Kapitel in der Bibel gibt, wo das Wort Glaube häufiger steht. Hebräer 11, mal Interesse halber zu lesen. Und nun erklärt Paulus den Galatern, welche Funktion das Gesetz hat und was es bedeutet, ein Leben mit Christus zu führen. Und so verdeutlicht er in diesem Abschnitt heute, erstens, wir waren versklavt. Galater 4, 1 bis 3. Und dann, das waren wir. Und wen interessierte unser tragischer Zustand, unsere Versklavung, unsere Gefangenschaft? Gott interessierte es. Und er kümmerte sich persönlich drum. Und er schickte seinen Sohn Jesus Christus. Und drittens, wer sind wir jetzt? Wir sind jetzt frei und wir werden zu Kindern und zu Erben Gottes. Das ist der größte Sprung für die Menschheit. Das ist der Hauptgewinn. Das müsste uns regelrecht ja wieder von den Bänken reißen. Und da muss man kein Glück haben, wie zum Beispiel beim Lotto. Nein, diesen Hauptgewinn, den kann jeder ziehen. Heute kannst du diesen Hauptgewinn ziehen, indem du Jesus dein Leben übergibst. Indem du dich Jesus anvertraust, indem du dich ihm zuwendest, dich bekehrst. Dann kommt er in dein Leben. Dann schenkt er dir die Wiedergeburt. Du wirst augenblicklich in die Familie Gottes aufgenommen. Du wirst Sohn und Erbe des Himmels werden. Und wenn du bereits ein Kind Gottes bist, lass dich durch keine Irrlehre oder sonstigen Betrug oder List des Satans verführen und lebe mit der freudigen Ausstrahlung eines befreiten Königskindes. Amen.